NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. April 217. Der Todestag des römischen Kaisers Caracalla.
1990. In den Thermen des Caracalla in Rom. Die berühmten Tenöre José Carreras, Placido Domingo und Luciano Pavarotti live in ihrem ersten gemeinsamen Konzert.
'Die riesigen Badeanlagen, die der römische Kaiser Caracalla im Jahr 216 erbaute, dienen heute als spektakuläre Kulisse für die sommerlichen Festspiele der Oper von Rom. Ungeheure Massen von dunkelrotem Ziegelwerk ragen als riesige Pfeiler und Wände in den Himmel von Rom. Blutrot leuchten sie im Abendlicht. Und diese gewaltigen Ruinen verleihen Caracallas Namen über die Jahrtausende hinweg eine grandiose Aura. Ausgerechnet diesem Kaiser.
Alles, was man von ihm weiß oder was von ihm berichtet wird bei verschiedenen Autoren, das ist eher so, dass man sagt, naja, es wäre doch besser gewesen, es hätte diesen Kaiser nicht gegeben.
Meint der Kölner Althistoriker Professor Werner Eck.
Das, was über Caracalla berichtet wird, stammt natürlich alles aus der Zeit nach seinem Tod. Bestimmende Kreise der römischen Aristokratie, die haben einfach das absolut Böse in ihm gesehen.
Caracalla war ohne Zweifel ein Scheusal auf dem römischen Kaiserthron. Schon die antiken Geschichtsschreiber Cassius Dio und Herodian, beide Zeitgenossen des Caracalla, verhehlen nicht ihre finstere Abscheu.
Alle hassten ihn aufs Bitterste, sowohl die Senatoren als auch die übrige Bevölkerung, Männer und Frauen.
Caracalla tat alles nur mit Heftigkeit und zornigen Affekten. Er entfernte sich gänzlich von allen guten Eigenschaften und wollte als Anhänger des Soldaten- und Kriegslebens gelten. Da er überall mit düsterem Ingrimm auftrat und mehr drohte als überzeugte, gewann er Freunde allenfalls durch Einschüchterung, nicht aber aus Zuneigung.
Der Kaiser provoziert Roms Aristokratie, indem er die vornehme römische Toga gegen den derben Kapuzenmantel der germanischen Barbaren tauscht. Solche Mäntel hießen Caracallus.
Den Mantel trug er die meiste Zeit und deshalb gab man ihm den Spottnamen Caracalla.
Und aufs Haupt setzte er sich eine Perücke aus blonden Haaren, die in germanischem Schnitt frisiert waren.
Manche nannten ihn auch Tarautas. Nach dem Spitznamen eines Gladiators, der sehr klein und hässlich in seinem Aussehen und von rücksichtsloser und blutdürstiger Wesensart war.
Caracalla gehört zur Dynastie der Severer. Sein Vater, Kaiser Septimius Severus, stammt aus Nordafrika, aus dem heutigen Libyen. Er ist der Erste, der es als Sohn einer Provinzfamilie bis auf den Kaiserthron in Rom geschafft hat. Caracalla ist 8 Jahre alt, als der Vater ihn gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Geta öffentlich zu Mitkaisern erhebt.
Kann man natürlich auch sagen, da hat der Vater voreilig gehandelt, denn in dem Augenblick, wo so etwas klar war, hat sich alle Welt auch schon darauf eingerichtet, auf den zukünftigen Herrscher.
Der väterliche Schachzug, frühzeitig und öffentlich die Erbfolge zu dokumentieren, war für die Entwicklung der Kaisersöhne eine Katastrophe, besonders für Caracalla.
Bei einem labilen Charakter führt das unter Umständen zu einer maßlosen Überschätzung der eigenen Person, zu der Erkenntnis auch, mir ist alles erlaubt, mir tritt niemand entgegen. Und da hat vielleicht der Vater dann seinerseits durchaus massiv dazu beigetragen, zu dieser charakterlichen Entwicklung seines Sohnes.
Die beiden Jungen wurden durch das luxuriöse Leben in Rom verdorben. Außerdem gerieten die Brüder untereinander in Streit. Als Kinder zunächst in der Rivalität bei Wachtel-, Hahnen- und Ringkämpfen. Alles, was dem einen lieb war, war dem anderen verhasst. Und die Schmeichler und Diener auf beiden Seiten stachelten sie hierin noch an.
Als der Vater Septimius Severus im Jahr 211 stirbt, nimmt das Drama seinen Lauf. Caracalla giert nach der Alleinherrschaft, Er ist jetzt 23 Jahre alt.
Gleich im eigenen Haus beginnend hob er an zu morden. Er beseitigte alle Ärzte, die seinen Befehl, den Tod des Vaters zu beschleunigen, nicht befolgt hatten. Er tötete alle Erzieher, die ihm mit Bitten um Eintracht mit dem Bruder zugesetzt hatten. Er ließ überhaupt niemand am Leben, der unter dem Vater zu Ehren gekommen oder dem Bruder gedient hatte.
Mord und Willkür ist bei den Herrschern Roms gewiss keine Seltenheit. Aber keiner tötet so irrational wie Caracalla.
Könnte man die Toten zählen? Wie viele glänzende Persönlichkeiten hat der Kaiser ohne Gerichtsverfahren hingemordet? Rom verstümmelte er, indem er die Stadt ihrer tüchtigen Männer beraubte.
Seinen Schwiegervater und seine ungeliebte Ehefrau lässt Caracalla gleich mitbeseitigen. Vor allem aber wünscht er den Tod seines Bruders und Mitkaisers Geta. Da sich die Brüder schon seit ihrer Jugend gegenseitig nach dem Leben trachten, sind sie so gut bewacht, dass keiner an den anderen herankommt.
Da alle heimlichen Anschläge erfolglos blieben, hielt Caracalla einen gefährlichen und verzweifelten Gewaltstreich für nötig.
Er überredete seine Mutter, beide Brüder ohne Begleitung in ihr Wohngemach zu bitten, so als wolle sie ihre Kinder versöhnen.
Noch während Geta seine Mutter zur Begrüßung umarmt, erstechen ihn die Soldaten des Caracalla.
Die Mutter, in so schmählicher Weise getäuscht, musste zusehen, wie ihr Sohn in ihrem Schoß auf ruchloseste Art hingemordet wurde. Sie durfte später ihren Sohn weder betrauern noch beweinen. Caracalla zwang sie, wie bei einem großen Glücksfall, Freude zu zeigen und zu lachen.
Öffentlich verkauft Caracalla den Mord am Bruder als Notwehr. In Wahrheit habe dieser ihm nach dem Leben getrachtet. Sicherheitshalber aber erhöht er den Sold aller Soldaten des Riesenreiches um 50%, um sie ruhig zu stellen.
Als die Soldaten von einer solchen Geldmenge hörten, begriffen sie, was von ihnen erwartet wurde. Sie proklamierten Caracalla zum Alleinherrscher und betitelten Geta als Staatsfeind.
Mehr noch. Caracalla versucht, seinen Bruder aus dem Gedächtnis der Öffentlichkeit zu tilgen.
Er ordnete wirklich an, dass das Andenken an Geta, an seinen Bruder, total vernichtet wird. Vor allem bei den Inschriften. In einer Radikalität ist hier der Name von Geta eradiert worden.
Herausgekratzt aus Inschriften, alle Statuen zerschlagen, Münzen eingeschmolzen. Nichts soll bleiben.
Es sind sogar einzelne Trupps offensichtlich ausgeschickt worden, die das systematisch im gesamten Reich machten.
Auch in Köln und Bonn sind Inschriften mit dem herausgekratzten Namen von Geta gefunden worden. Ironie genug, gerade diese Zerstörung erzeugt Aufmerksamkeit. Jeder sieht, hier stimmt etwas nicht.
Gerade wenn man das sich ansieht, kann man vielleicht ermessen, welch ungeheurer Hass bei Caracalla vorhanden gewesen sein muss, Hass oder tatsächlich schon eine psychologische Störung in seiner ganzen Person.
Offenbar spürt Caracalla auch selbst, dass er krank ist. Denn immer wieder sucht er zwischen den Feldzügen in Germanien und Mesopotamien die Heilzentren der Antike auf. Ohne Erfolg. Seine Wahnvorstellungen nehmen zu. Abwechselnd bildet er sich ein, ein wiedergeborener Achilles oder Alexander der Große zu sein.
Einmal schrieb er sogar dem Senat, dass Alexander in den Leib des Kaisers eingetreten sei und dass er, nachdem er seinerzeit nur so kurz gelebt habe, nun erneut, und zwar für längere Zeit, in ihm lebe.
Psychische Erkrankungen über so viele Jahrhunderte zurück zu analysieren, wäre verwegen. Aber schon damals suchte auch der Geschichtsschreiber Cassius Dio nach Erklärungen.
Die Zauberlieder der Feinde hatten Caracalla wahnsinnig und verrückt gemacht. Er litt nicht nur körperlich, teils an sichtbaren, teils an verborgenen Gebrechen, er war auch seelisch krank und wurde von grässlichen Schreckbildern heimgesucht. Wiederholt bildete er sich ein, von den Geistern seines Vaters und Bruders mit Schwertern verfolgt zu werden.
Trübt vielleicht der abgrundtiefe Hass der antiken Geschichtsschreiber ihren objektiven Blick? Übertreiben sie maßlos? Althistoriker Werner Eck.
Angesichts einiger nicht bestreitbarer Vorkommnisse würde ich meinen, dass insgesamt doch Cassius Dio keine totale Verfälschung der Persönlichkeitsstruktur von Caracalla gibt. Und damit muss man davon ausgehen, dass hier massive Defekte vorhanden waren. Das, was etwa über Alexandria berichtet wird im Jahr 215.
Diese Weltstadt der Antike, berühmt für ihren Witz und ihre Spottlust, erlebt anlässlich des festlichen Kaiserbesuchs ein Trauma.
Caracalla gab vor, zu Ehren Alexanders die Schlacht zwischen Makedonen und Spartanern nachspielen zu wollen. Er ließ alle jungen Männer der Stadt antreten, als wolle er sie für das Schauspiel rekrutieren. Fröhlich erschienen sie mit Eltern und Geschwistern und merkten nicht, dass Caracallas Heer sie heimlich eingekreist hatte. Auf ein Zeichen hin begann das Morden, wahllos und brutal. Und in kürzester Zeit entstand ein riesiges Massengrab. Welch furchtbares Morden! Die Ströme von Blut färbten den Nil und den Strand vor Alexandria rot.
Also das sind doch Dinge, die den Eindruck erwecken, da tickt jemand nicht wie ein normaler Herrscher des römischen Imperiums.
Gibt es denn gar nichts Gutes über diesen Caracalla zu berichten? Keine einzige bleibende Spur? Doch. Er erließ die sogenannte Constitutio Antoniniana, jenen Erlass, der allen Bewohnern des Reiches das römische Bürgerrecht verlieh. Allen mit Ausnahme der Sklaven. Aus heutiger Sicht ein bedeutender politischer Schritt. Doch Cassius Dio weiß ihn auch anders zu deuten.
Und dann die Steuern, die er einführte oder erhöhte. Das war auch der Grund, warum er alle Bewohner des Reiches zu Römern machte. Scheinbar eine Ehrung. Doch wollte er in Wirklichkeit auf diesem Weg die Steigerung seiner Einkünfte erzielen, da die Nichtrömer bislang diese Steuern nicht zu entrichten hatten.
Vielleicht planten geheime Gruppen schon lange, diesen wahnsinnigen Kaiser zu ermorden. Doch wie einst schon bei seinem Bruder Geta ist es unmöglich, mit Waffen in Caracallas Nähe zu kommen. Aber dann überschlagen sich plötzlich die Ereignisse, als der Kaiser auf einem Feldzug in Edessa, im heutigen Urfa, im Südosten der Türkei weilt.
Caracalla schrieb an seinen engsten Freund und trug ihm auf, die besten Magier aufzusuchen und unter Todesdrohung in Erfahrung zu bringen, wie es um sein Lebensende stehe.
Der Kaiser ist zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt. Und tatsächlich verkündet ein Magier, dass ein gewisser Makrinus ein Attentat plane. Sofort werden zwei versiegelte Briefe abgeschickt. Einer an die Kanzlei des Kaisers, die seine Mutter führte, und eine Kopie zu Caracalla an die Front. Dieser Makrinus aber ist eine Art Kabinettschef des Kaisers. Er hält sich somit stets in seiner engsten Umgebung auf, und er ist es auch, der als erster alle Briefe öffnet.
Als Makrinus bei der Durchsicht der Post auf diesen Brief stieß, erkannte er sofort die tödliche Gefahr. Denn er kannte ja die Impulsivität des Caracalla. Und da er wusste, dass wie üblich noch ein zweiter Brief an die Kanzlei der Kaisermutter unterwegs war, musste er sofort handeln.
Es ist klar, sobald Caracalla durch die Mutter gewarnt von dem Brief erfährt, wird er Makrinus töten. Dieser muss ihm also gezwungenermaßen zuvorkommen.
Es begab sich nun, dass der Kaiser am nächsten Tag zum Heiligtum der Mondgöttin reisen wollte. Auf halbem Weg wurde er durch ein Bedürfnis des Unterleibs bedrängt. Aus Ehrerbietung vor dem Kaiser drehten sich alle um und hielten sich möglichst entfernt. Auf diese günstige Gelegenheit hatte der Attentäter gewartet, und während Caracalla die Kleider abstreifte, eilte er herbei und stieß ihm den Dolch in den Leib.
Caracalla stirbt, mit heruntergelassenen Kleidern, unwürdig wie viele seiner Taten. Nur 6 Jahre regierte er das Römische Reich. Und wer in diesem Jahr an einem lauen Sommerabend die atemberaubende Atmosphäre der Thermen des Caracalla in Rom genießt, den lassen die wundervollen Arien der Tosca vergessen, dass Caracalla ein schrecklicher Herrscher war.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an den römischen Kaiser Caracalla, der am 8. April 217 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.